Hast du dich schon mal gefragt, warum Gottes Gemeinde so erfolgreich ist? Also wie konnte aus dieser kleinen, zarten Pflanze, die da in Jerusalem entstanden ist, die auch angefochten wurde, wie konnte daraus diese weltweite Bewegung werden, eine Bewegung in alle Welt? So heißt auch das Motto der Predigt. War das möglich? Wie war das möglich ohne Businessplan? Ohne eine große Marketingkampagne, ohne viel Geld, ohne ein großes Startkapital. Also wenn ich heute hingehen würde und eine Firma gründen würde, ich würde mir erstmal einen Businessplan schreiben. Ich würde mir überlegen, wie kriege ich mein Produkt an den Markt, und ich würde mir ganz viele Sponsoren und Geldgeber holen. Ich würde mir ganz viele Experten an den Tisch holen, die Ahnung davon haben, wie man sowas baut. All das gab es nicht bei der ersten Gemeinde. Im Gegenteil, es gab so viele Widrigkeiten im Laufe der Kirchengeschichte. Die Gemeinde ist durch Verfolgung gegangen. Es gab Verfolgung von außen, es gab Korruption von innen. Denkt an die vielen Skandale, die in der Kirchengeschichte passiert sind. War aufgedeckt, ein mega Missbrauchsskandal in der Kirche. Und da fragt man sich, wie kann es sein, wie ist das möglich, dass Gottes Gemeinde so erfolgreich ist, trotz all der Probleme und all der Widrigkeiten, weil nichts bisher diese Liebesbewegung Gottes stoppen konnte. Und menschlich gesehen, wenn wir ehrlich sind, hatte die Gemeinde eigentlich keine Chance. Weil schon die erste Christenverfolgung hätte der Gemeinde eigentlich das Genick brechen müssen. Ja, wir lesen in Apostelgeschichte 8, die ersten drei Verse, da lesen wir: Noch am selben Tag brach über die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung herein. Und alle, die an Jesus glaubten, flohen und zerstreuten sich über das ganze Gebiet von Judäa und Samarien. Nur die Apostel blieben in Jerusalem zurück. Einige fromme Männer bestanden und hielten eine feierliche Totenklage. Und Saulus jedoch setzte alles daran, die Gemeinde auszurotten. Und er durchsuchte Haus für Haus. Und wo er Christen fand, ließ er sie abführen, Männer und Frauen, und ließ sie ins Gefängnis bringen. Und wir sehen hier, dass der Mord an Stephanus, und wer letzte Woche da war, der hat davon gehört, der Mord an Stephanus löst diese erste Christenverfolgung aus. Und viele fliehen nach Samaria und in die umliegende Gegend. Aber wer erwischt wird, landet im Gefängnis. Die Gemeinde liegt am Boden. Ein Scherbenhaufen. Denkt daran, wie rasant und wie großartig die Gemeinde gestartet ist, wie viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Aber jetzt liegt sie am Boden. Und die Hände der Gemeinde, sie reiben sich die Hände und freuen sich und sagen: Game over. Mission erfüllt. Wir haben diese Jesus-Sekte endlich besiegt. Sie sind kein Problem mehr für uns. Aber wir wissen, dass sie nur einen Scheinsieg gefeiert haben. Am Ende in Wirklichkeit der Beginn eines neuen Kapitels war. Es war nicht das Ende der Gemeinde. Wenn wir weiterlesen, Apostelgeschichte 8, den nächsten Vers 4. Die Christen, die aus Jerusalem geflohen waren, das Evangelium bekannt. Ihr Lieben, in der Verfolgung nimmt die Gemeinde erst richtig Fahrt auf. Überall da, wo die Verfolgten hinkommen, da entstehen neue Gemeindezellen. Und die Zerstreuung der Gläubigen führt letztlich zur Ausstreuung der Liebe Gottes. Wir fragen uns, wie ist das menschlich möglich? Aber das scheint so ein geistliches Grundprinzip zu sein. Nach Zerstörung und Tod kommt Auferstehung. Jesus stirbt und steht wieder zum Leben auf. Aus Niederlagen entstehen Erweckungen. Schaut in die Kirchengeschichte. Und je mehr Gegenwind die Gemeinde erlebt, desto mehr entfacht es nur noch ihre Flammen. Also man könnte sagen, gerade in der Verfolgung blüht die Gemeinde auf und sie wächst und wächst und expandiert. Tertullian, der Kirchenväter, der schrieb: Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. menschlich kaum zu glauben. Aber die Gemeinde ist immer dann und vor allem dann gewachsen, wenn sie in die Verfolgung gewiss, wenn sie Niederlagen erlebt hat, wenn es Tod und Zerstörung gab, da ist neues Leben entstanden. Und trotzdem frage ich mich, wie ist das möglich? Also was ist das Erfolgsgeheimnis der Gemeinde? Wie konnte sie sich trotz Unterdrückung, wie konnte sie sich trotz Verfolgung, wie kann sie sich trotz all der Korruption und der Skandale in der Gemeinde immer noch in alle Welt ausbreiten? Und die Antwort ist, das Erfolgsmodell der Gemeinde sind vom Geist erfüllte Menschen. Das Erfolgsmodell der Gemeinde Gottes sind vom Geist Gottes erfüllte Menschen wie du und ich. Die Gemeinde ist die Partnerschaft zwischen Gott und uns, seinen Menschen. Und ihr Lieben, das finde ich so faszinierend, diesen Gedanken. Und ich wünsche dir und bitte dich, das wirklich mal auf der Zunge zergehen zu lassen, was das eigentlich bedeutet. Gott braucht uns nicht. Gott könnte die Gemeinde alleine aufbauen und er würde es viel, viel besser ohne uns hinkriegen. Er hätte sich all die Probleme, all die Skandale ersparen können. Aber er hat beschlossen, seine Gemeinde mit uns zu bauen. Mit fehlerhaften, mit schwachen, mit gewöhnlichen Menschen. Menschen wie du und ich. Und dann hat er sich in uns selbst hineingelegt, um durch uns seine Liebe in die ganze Welt zu tragen. Ist dir bewusst, dass du Gottes Schatz in dir trägst? Dass du seine Liebe verkörperst? Jesus in dir, das ist Gemeinde. Und nochmal, ohne ihn kannst du nichts tun. Aber Gott hat beschlossen, es nicht ohne dich zu tun. Und das ist das, was mich total fasziniert. Er adelt uns damit, dass er uns in sein Werk hineinnimmt. Aber was heißt das? Was heißt das für uns? Welche Rolle spielen wir in dieser Partnerschaft zwischen Gott und Menschen? Und eins ist klar, wir sind dabei nicht einfach nur passiv. Wir sind nicht einfach nur Werkzeuge und Sprachrohre Gottes. Nein, wir sind beauftragt hinzugehen, weil die Liebe Gottes in uns ist, um die Liebe Gottes in der Welt auszustreuen. Und auch das möchte ich betonen, es geht nicht um unser Tun, um das, was wir leisten, sondern es geht um unser Sein, was wir sind und was an dir soll Gottes Liebe in der Welt sichtbar werden. Und ich habe mich gefragt, bedeutet das für mich persönlich, ganz konkret und praktisch? Und ich möchte uns hineinnehmen in diese Frage, wie wird Gottes Liebe, ist auch einer dieser 7 Diakone, die berufen werden, um in der Gemeinde bei der Essensausgabe zu helfen. Ihr wisst vielleicht noch, habt die Predigt mitgekriegt, die Gemeinde hat Probleme mit der Essensausgabe und die Gemeinde beruft also 7 Diakone, die diese Aufgabe jetzt wahrnehmen sollen. Und Philippus ist einer dieser Diakone. Aber als sie verfolgt, aus Jerusalem rauszukommen und nach Samarien geht, er flieht vor der Verfolgung, er flieht vor seinen Verfolgern, aber seht, was er als erstes macht. Vers 5. Und verkündete dort, dass Jesus der Messias ist. Und ich lese es noch einmal vor und ich bitte dich, das dir bildlich vorzustellen. Er ist gerade geflohen, weil er Jesus verkündet hat. Was macht er in Samarien? Er geht und verkündet dort, dass Jesus der Messias ist. Sie wollten ihn gerade ins Gefängnis werfen oder töten, weil er von Jesus geredet hat. Und in der Höhle lebt sein Glauben für sich still und leise und heimlich und geht damit nicht mehr an die Öffentlichkeit. Und vielleicht legt er seinen Glauben sogar ab, weil sein Glaube gefährlich für ihn ist. Er kann dafür sterben. Und was macht er? Er geht auf die Straße und verkündet Jesus Christus. Er macht einfach da weiter, wo nichts geschehen. Und ganz ehrlich, entweder ist er dumm und er ist so überzeugt von seinem Anliegen, dass er anders kann und bereit ist, sein Leben dafür zu opfern. Wie ganz viele Menschen zum Glauben, ihr Lieben, die Menschen, dieses Zeugnis von Philippus spricht für sich, dass er alles in die Waagschale wirft und sagt, ich setze alles auf eine Karte, es gibt für mich nur Plan A, ich gehe hin. Nicht so kraftvoll einer Frau, einer Mann, eines und unter Anfechtung und an ihm dranbleiben. Wo kommt seine Kraft her? Wie kann er überwinden? Wie kommt er zu dieser Hingabe? Welches Beispiel kann ich nehmen? Und das ist eigentlich das perfekte Beispiel. Du wirst nicht einfach so ein Agent, bestimmte Fähigkeiten zu halten. Und ich möchte mit euch zusammen drei geistliche Charaktereigenschaften anschauen, die Philippus, Partner Gottes, sozusagen auszeichnen. Und das sind drei Frauen und Männern wiederfinden, die ihr Leben gewidmet haben, die ihr Leben Gott geweiht haben und gesagt haben, hier bin ich, Herr, sende mich, ich will für dich leben. Und was sind das für drei Eigenschaften? Eigenschaft, die wir bei Philippus sehen, Treue. Philippus ist treu und ich habe es mal umschrieben, diesen Gedanken mit, er ist in Gott verwurzelt. Stellt euch eine Pflanze vor, hier vorne, oder einen großen Baum mit den tiefen Wurzeln. Der Baum lebt von der Lebenskraft, die er durch die Wurzeln im Boden zieht. Und genau so ist Philippus mit seinem Glauben in Christus verwurzelt und er lebt und handelt aus der Kraft von Jesus Christus. Und weil Jesus dadurch in ihm ist, wird er nach außen sichtbar. Das ist das Geheimnis von Nachfolge, von Treue, von in Christus verwurzelt sein. Dass Christus in uns ist und nach außen sichtbar wird. Paulus schreibt in Galater 2,20, nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und ihr Lieben, das macht Gemeinde aus. Gemeinde lebt nicht von tollen Programmen. Gemeinde lebt nicht von klugen Strukturen. Gemeinde lebt nicht von einer hippen und jungen Öffentlichkeitsarbeit. Gemeinde lebt von Menschen, die in Christus verwurzelt sind. Die von Jesus und ihren Glauben nicht, weil es Gläubige waren, die tief in Christus verwurzelt waren und nicht einfach umgefallen sind, als der erste Sturm kam. Die Gemeinde haben wollen. Persönlich. Wie geht es deinen Wurzeln? Wie würdest du den Zustand deines geistlichen Lebens beschreiben? Wie bist du in Christus verwurzelt? Ich möchte auch immer ein paar praktische Tipps mitgeben. Und die erste Anwendung, die ich mitgeben möchte, zu dieser Charaktereigenschaft in Gott. Und ich denke, ihr wisst es alle und wir haben, das ist die Wahrheit und daran kommen wir nicht vorbei. Wir verwurzeln uns in Gott, indem wir mit ihm neu unser Herz auf ihn richten, um uns von ihm erfüllen zu lassen. Und ich habe mich eine Zeit lang mal gefragt, wie machen das eigentlich so geistlich gestandene Persönlichkeiten? Was ist ihr Geheimnis? Wie leben sie so ihren Glauben in ihren Tag? Und wie schaffen sie es, an Christus festzuhalten? Und es gibt eines, was sie alle auszeichnet. Sie halten an ihren geistlichen Gewohnheiten und geistlichen Übungen fest. Und wenn du deine Wurzeln in Christus verwurzeln möchtest und noch tiefer werden lassen möchtest, dann brauchst du gute geistliche Gewohnheiten, tägliche Gewohnheiten, die dich immer wieder neu in die Gegenwart Gottes führen. Und es ist egal was. Es ist egal was. Finde deine geistliche Gewohnheit, um bleiben zu können. Das Gebet, das die Bibellese, die Zweierschaft, der Hauskreis, der Gottesdienst oder was weiß ich. Bleib dran und du bekommst tiefe Wurzeln in Gott. Die zweite Eigenschaft, die wir bei Philippus sehen, ist Liebe. Philippus liebt wie Gott. Nur so kann man erklären, dass er die Bereitschaft hat, rauszugehen zu den Menschen, um ihnen Gottes Liebe zu bringen. Philippus liebt wie Gott, trotz dem Risiko, dass er gefangen genommen wird, vielleicht sogar sein Leben lassen muss. Es ist die Retterliebe Gottes, die ihn antreibt und die ihn zu den Menschen treibt. Und genau das macht Gemeinde aus. Gemeinde ist Gottes Liebesbewegung zu den Suchenden. Sie ist da, um zu lieben. Unsere Bestimmung ist, zu lieben. Jesus spricht in Johannes 13, 34, 35, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und hier möchte ich dir dieselbe Frage stellen. Wie steht es um deine Liebe zu Gott, zu dir selbst und zum Nächsten? Und wenn wir versuchen, den anderen oder uns oder Gott mit unserer eigenen Liebe zu lieben, dann werden wir schnell an Grenzen kommen. Wir brauchen, und auch hier wieder die Tipps, so förderst du deine Liebe, achte auf deine Wurzeln. Darauf läuft es immer hinaus. Achte darauf, dass du in Gott verwurzelt bist und aus ihm seine schöpfen kannst. Und das Zweite ist, dabei bleibt es allerdings nicht, die Liebe bei uns ist, sondern die Liebe will auch weitergegeben werden. Das heißt, wir müssen es einüben, Liebe im Alltag auch weiter zu tragen und zu leben. Es ist ein Lernprozess, es ist wie in der Ehe. Die Ehe ist ein Lernfeld der Liebe und es gibt jeden Tag neue Herausforderungen und neue Schwierigkeiten in der Familie und es gibt Stress und der Alltag und so weiter kommt. Und da zeigt sich, wie tief die Liebe in der Ehe ist. Ob sie diese Schwierigkeiten bewältigen kann und aushalten kann. Übe Gottes Liebe im Alltag ein. Und die hohe Kunst der Liebe, und wenn du das mal ganz bewusst machen willst, dann gebe ich dir diese drei Tipps. Die hohe Kunst der Liebe ist erstens, tue jemandem Gutes, den du nicht magst. Überwinde deine schlechten, negativen Gedanken über einen anderen und tue jemandem Gutes, den du nicht magst, den du unsympathisch findest. Das ist Lieben, so wie Gott liebt. Das Zweite ist, überwinde deine Menschenfurcht und umgib dich mal mit Menschen, mit denen du sonst nicht zusammen sein würdest. Geh mal ins Gefängnis oder geh mal ins Bonner Loch oder wo auch immer, wo die schwierigen, die stachligen Persönlichkeiten sind. Da lernst du zu lieben, wie Gott liebt. Und das Dritte ist, die höchste Kunst der Liebe, vergib denen, die dir verletzt haben. Vergib deinen Feinden. Und es ist enorm herausfordernd. Aber da lernst du, was es bedeutet, zu lieben, wie Gott liebt. Und ich komme zur dritten und letzten Eigenschaft, die Philippus ausmacht. Philippus lebt ein Leben für Gott. Hingabe. Philippus hat sein ganzes Leben in Gottes Hand gelegt. Er ist bereit, für ihn alles zu opfern. Sonst würde er nicht hingehen und den Menschen von Jesus zu erzählen, weil das gefährlich ist. Und er hat bereits seine Heimat dafür geopfert. Er musste fliehen, hat Haus und Hof und möglicherweise seinen Beruf oder was weiß ich zurückgelassen, um Gottes Liebe weiterzugeben. Woher kommt seine Kraft? Woher kommt diese Überzeugung, für Gott alles hinzugeben? Und zwar alles, egal was kommt. Und die Antwort ist, er kann es nur tun, weil er mit Jesus erstens schon alles gewonnen hat und zweitens, weil er ihn von ganzem Herzen liebt. Und ich glaube, diese Erkenntnis muss tief in unser Herz fallen. Er kann es nur tun, weil er erstens mit Jesus alles gewonnen hat und zweitens, weil er Jesus von ganzem Herzen liebt. Und egal was kommt, er weiß, er ist mit Jesus auf der Siegerseite. Sein Leben liegt in Gottes Hand und am Ende wird alles gut. Und es erfüllt ihn mit Stolz, Gottes Diener sein zu dürfen. Und deshalb kann er sich selbst zurücknehmen, damit Jesus in ihm und durch ihn groß wird. Das ist Jüngerschaft. Und Jesus selbst sagt zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Ihr Lieben, das macht Gottes Gemeinde aus. Sie ist auf Hingabe gebaut. So wie Jesus sein Leben für uns hingegeben hat, so ruft er uns in die Nachfolge, damit wir für ihn leben. Damit wir nicht mehr für uns selbst leben, sondern dass er durch uns groß wird. Und ich weiß nicht, ob du schon mal Menschen begegnet bist, wo du sagen würdest, ich bin heute Jesus begegnet. Und es gibt so Menschen, die sind geistlich so tief verwurzelt und sie leben das und du spürst richtig und du merkst, wie Jesus aus ihnen herauslebt. Hast du solche Menschen schon mal getroffen? Und das fasziniert mich immer wieder. Wie steht es um unsere, um deine Hingabe zu Gott? Das ist die wichtigste Frage der Jüngerschaft. Bist du bereit, Gott alle Bereiche deines Lebens zu opfern? Das ist schwer. Bist du bereit? Aber genau das heißt Jüngerschaft. Genau das heißt Nachfolge. Und wenn du deine Hingabe fördern möchtest, dann möchte ich dir drei Tipps mitgeben. Der erste Tipp ist, achte auf deine Wurzeln. Das gilt immer. Achte darauf, dass du tief in Gott verwurzelt bist und aus seinem. Das zweite ist, Haltung der geistlichen Gleichgültigkeit. Hört sich etwas kompliziert an. Aber was meine ich damit? Und ich bin auf diesen Gedanken erst vor kurzem gestoßen, einem spannenden Buch. Und dieser Gedanke bewegt mich seither. Und ich versuche das jeden Tag so zu leben und auch anzueignen. Es bedeutet, lebe so jeden Tag. Lebe so, als wäre alles egal, solange Gottes Wille geschieht. Es ist enorm herausfordernd. Ob du arm bist oder reich. Ob du krank bist oder gesund. Ob du ein langes Leben hast oder ein kurzes Leben. Ob du arbeitslos bist oder möglicherweise die steile Karriere. Ob du Anerkennung hast oder ob du ausgegrenzt wirst. Gott ist das egal. Lebe so, dass jeder Tag, egal was passiert, dass alles für dich egal wird, solange Gottes Wille geschieht. Das bedeutet geistliche Gleichgültigkeit. Dass es egal ist, welchen Weg du gehst, solange du den Weg gehst, den Gott für dich vorgesehen hat. Und solange Gottes Wille geschieht, das ist meine persönliche Überzeugung, solange Gottes Wille in meinem Leben geschieht, lebe ich in der vollkommenen Freiheit. Dann ist es egal, wie ich lebe, welchen Weg ich gehe. Und es ist eine geistliche Haltung, die enorm herausfordernd ist, ich weiß. Aber nimm das mal mit und denk mal darüber nach. Es ist eine geistliche Disziplin, die von dem Ordensgründer der Jesuiten entwickelt wurde, dem Ignatius von Loyola. Und es bedeutet nämlich, die eigenen Pläne, die eigenen Ziele, die eigenen Sehnsüchte, das ganze Leben loszulassen in Gottes Hand, damit sein Wille in mir geschieht, damit ich offen werde für das, was er mir geben möchte. Man könnte diese Übung zusammenfassen in diesem Gebet, dein Wille geschehe. Das, was Jesus dort im Garten Gethsemane gebetet hat, bevor er abgeführt wurde. Dein Wille geschehe. David Livingston, der Afrika-Missionar, der unzählige Kilometer hinter sich gelassen hat und Afrika bereist hat, erforscht hat und den Menschen dort von Gottes Liebe erzählt hat, der hat nach dieser Devise gelebt. Er hat nach dieser Devise gelebt, Gott, dein Wille geschehe jeden Tag. Und er hat Folgendes geschrieben in einem Tagebuch, sende mich, wohin du willst. Nur geh du mit mir. Ups, das ist ein Rechtschreibfehler. Sende mich, wohin du willst, nur geh du, Gott, mit mir. Bürde mir jede Last auf, nur trage du mich. Und das ist lustig. Trenne mich von jeder Krawatte, außer der Krawatte, die mich an deinen Dienst und an dein Herz bindet. Das bedeutet, in dieser geistlichen Gleichgültigkeit zu leben. Solange Gottes Wille über meinem Leben ist, soll mir alles andere egal sein. Und das dritte ist, lebe gelassen. Und das ist das, was ich bei Philippus hier auch zwischen den Zeilen erkenne. Philippus denkt sich, was kann mir schon passieren? Ich habe alles gewonnen, ich habe Jesus. Lebe gelassen, weil dein Leben in Gottes Hand liegt. Und ich kehre zurück zur Ausgangsfrage: Wie konnte sich Gottes Gemeinde von Jerusalem aus in alle Welt ausbreiten? Und ich fasse zusammen: Gottes Erfolgsmodell für die Gemeinde ist eine Partnerschaft zwischen Menschen, eine Partnerschaft mit Menschen, die in ihm verwurzelt sind, die mit seiner Liebe lieben und die für ihn leben. Und ich wünsche mir, dass diese Werte, diese geistlichen Charaktereigenschaften uns als Gemeinde wichtig werden. Dass sie uns alle wichtig werden und dass wir sie in unserem Alltag einüben. Dass sie uns prägen, damit Jesus und seine Liebe in der Welt durch uns groß wird. Das ist Gemeinde und dafür bist du da. Amen.